Ost-West-Radio.
Sie hören die Sendung Ost-West-Radio, Heimat hier und anderswo, im Bürgerfunk auf Antenne Münster. Am Mikrofon Roswitha Möller. Hallo und guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer in diesen Sommerferien hier und im Urlaub. Lob diem, guten Tag. Das Feriengefühl lassen wir uns auf keinen Fall nehmen und deshalb auch der Bericht aus unseren Ferien. Vielleicht ja eine Anregung für Ihre nächste Urlaubsreise? Die Welt ist bekanntlich klein, deshalb konnten die Westfälischen Nachrichten auch am 22. Juli titeln: Münsteraner treffen sich in Riga. Ja, wieso Riga? Also von vorn. Mitglieder des BDV Münster, des Bundes der Vertriebenen und der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte, IGFM, waren zu einer Informations- und Begegnungsreise nach Lettland aufgebrochen. Schwerpunkte waren Besuche und Gespräche im lettischen Parlament in Riga, im deutsch-baltisch-lettischen Zentrum, beim russischen Bürgermeister von Riga, beim deutschen Botschafter und zu Informationen im lettischen Okkupationsmuseum sowie im ehemaligen KGB-Gebäude in Riga. Schwere Kost, unbestritten. Aber es gab eben auch überraschende und freudige Begegnungen. Als wir im Okkupationsmuseum waren, wurde uns berichtet, dass just am Vortage die in Münster geborene Staatsministerin Monika Grütters, BKM, die Bundesministerin für Kultur und Medien, sich das Museum angesehen hatte.
Schon weitergehen. Wir werden uns was borgen und wieder jung aussehen. Für ein paar neue Kinder ist es jetzt eh zu spät. Und hör auf zu fragen, wie dieser Film ausgeht. Es geht mir goldenen Tellern ist. Wirst du mich vergessen? Vielleicht ist besser so, denn ich bin viel zu müde.
Und am nächsten Tag stand eben in der WN, Münsteraner treffen sich in Riga. Staatsministerin Professor Monika Grütters, geborene Münsteranerin, besuchte jetzt das lettische Okkupationsmuseum in Riga. Sie wurde vom Vorstandsvorsitzenden des Museums, Professor emeritiert Dr. Walters Nollendorfs, begrüßt und durch das Museum geführt. 1988 bis 1989 war dieser Direktor des lettischen Gymnasiums in Münster. Aja Ebten, die bis 1961 noch im Ausländerflüchtlingslager an der Grevener Straße 69 in Münster lebte, inzwischen in Münster und Riga, sei gerührt gewesen, da die Ministerin seit eh und je mit lettischen Landsleuten in Münster befreundet sei, heißt es in einer Pressemitteilung. Zur Überraschung aller habe sich ein Paar aus Münster dazugesellt, das gerade das Okkupationsmuseum besuchte. Es war von Ventspils, Windau, per Fahrrad nach Riga geradelt und wollte bis nach Tallinn, Estland fahren. Monika Grütters hat das Paar ermuntert, sie sei gerade dort gewesen und es lohne sich. Doch jetzt nochmal zurück zu Lettland und zur Hauptstadt Riga. Im ADAC-Reiseführer steht, Lettland ist nach Litauen die zweitgrößte der Baltenrepubliken. Die 494 Kilometer lange Ostseeküste schwingt in einem großen Bogen zur Rigaer Bucht aus. Im Norden grenzt das Land an Estland, im Süden an Litauen, im Osten an Russland und Weißrussland. Gerade einmal 62% der 2,1 Millionen Einwohner Lettlands sind Letten. Über ein Drittel der Bevölkerung sind Russen, Weißrussen und Ukrainer. Der hohe russische Bevölkerungsanteil, vor allem in den Städten, ist eine Folge der jüngeren Geschichte. Der Zweite Weltkrieg und die sowjetische Besatzung dezimierte die lettische Bevölkerung nach 1940 durch Deportation, Flucht und Aussiedlung um etwa 30%. Dafür wurden Sowjetbürger aus dem Osten angesiedelt. Machen wir mal einen kleinen Stadtrundgang mit der Deutsch-Lettin Nora Rüttger.
Ja, Riga war einst eine sehr reiche, einflussreiche, wichtige Hansestadt gewesen. Riga ist das bedeutendste Zentrum der Reformation außerhalb Deutschlands. Ja. Riga ist, also seit seiner Anfang entwickelte sich Riga als eine Handelsstadt, als eine Brücke zwischen West und Ost. Und diese Funktion praktisch hat Riga bis heute. 200 Kilometer von hier, so etwa Richtung Osten Russland, 200 Kilometer über die Ostsee, also Skandinavien. Ja, und skandinavische Länder, ja. Und dann also 200 Meter von hier, nicht Kilometer, 100 Meter von hier, Daugavar, die Düna, der berühmte Handelsweg von den Wikingern zu den Griechen. Von Skandinavien aus konnte man über Daugavar bis nach Russland kommen. Ja? Da entspringt ja, die Daugavar entspringt ja an der Anhöhe Richtung Ostsee. Von der anderen Seite entspringt Wolga. Die Boote würden übertragen. Über Wolga konnte man bis zum Schwarzen Meer also kommen, weiter nach Byzanz. Ein Leckerbissen war gerade dieses Territorium. Alle wollten diesen Handelsweg erobern. Und so hat ein Eroberer den anderen hier auch abgelöst. Und das hat bestimmt das Schicksal dieses Landes, dieses Territoriums, also diese äußerst günstige geografische Lage. Ja. Orden, zuerst kam also der Bischof Albert, gründete die Stadt, ja, Domherr aus Bremen. Dann also natürlich, also wir sind die letzten Völker in Europa, also die Christentum bekamen, also Letten, Esten und Litauer. Ja, wir wurden, also das war damals, wenn wir gucken, 12. 13. Jahrhundert, das letzte heidnische Gebiet zwischen dem römisch-katholischen, also Westen und russisch-orthodoxen Osten. Wir Balten, Letten, Esten und Litauer wollen nicht so gerne als Drillinge gesehen werden. Ich würde sagen, sind wir ein nettes Trio hier an der Ostsee. Ob nett, das ist dann entscheidend unserer Gäste, aber auf jeden Fall ein Trio. Weil wir sind drei europäische Kulturvölker mit je eigener Geschichte, Sprache, Kultur, Mentalität, Religion. Ja. Uns verbindet sehr viel, in erster Linie unsere sowjetische Vergangenheit. 50 Jahre ja, waren wir Bestandteil der Sowjetunion, alle drei Länder. Ja. Dann in der Vorkriegszeit gegründet, auch alle in einem Jahr nach dem Ersten Weltkrieg, als in Europa viele neue Staaten, drei große Imperien aufgelöst und viele neue Staaten entstanden, darunter drei baltische Staaten, Lettland, Estland, Litauen. Ja. Und dann weiter ging die Schicksalsgemeinschaft, bildeten wir seit der Zeit. Ja. 20 Jahre Unabhängigkeit, 1940. Also das erste Jahr der sowjetischen Okkupation, Zweiter Weltkrieg und dann weiter. Ja? Und natürlich also auch für die nächste wichtige Station für uns alle drei war das Jahr 2004. Im April dieses Jahres wurden wir alle drei NATO-Mitglieder und am 1. Mai, also 2004, EU-Mitglieder. Ja? Und jetzt haben wir auch alle schon darf man nicht so sagen, schon Euro. Hat ein bisschen gedauert. Ja, waren die Litauer waren die Esten waren die Ersten, dann also Letten und dann zum Schluss auch Litauer. Alle drei Länder haben jetzt also Euro. Ja, da kann man hier in Lettland ohne auch Wechselstuben aufzusuchen, großzügig ja großes Geld ausgeben kann.
Ja, und wie stehen eigentlich die Letten und die Litauer und die Esten zueinander? Nora Rüttger weiß dazu eine Anekdote.
Eine im Baltikum kursierende Anekdote erzählt, wie dann nach der Wiedererlangung der Unabhängigkeit die Lenin-Statuen in allen drei Hauptstädten demontiert wurden. In Litauen hielt der Staatspräsident eine flammende Fernsehansprache. Das Volk stürmte auf dem Rathausplatz zusammen und stieß Lenin mit bloßen Händen vom Sockel. In Lettland dagegen wurde ein Gremium aus Architekten, Politikern, Ingenieuren zusammengestellt, die dann nach langem Abwiegen des Für und Wider das Denkmal mit einer professionellen Ausrüstung auseinandernahm. Die Esten hatten wiederum längst vergessen, wo das Denkmal stand. Und als es ihnen wieder einfiel, heuerten sie ein finnisches Abrisskommando an. Sehr treffend, meines Erachtens sehr treffend charakterisiert, nicht wahr? Ja?
Wir kamen unter anderem am Dom zu Riga vorbei, vor dem das Denkmal von Johann Gottfried Herder steht.
Übrigens bei der Einweihung dieses, also das war im 18. Jahrhundert, bei der Einweihung dieses also neuen Rathauses hat schon mal erwähnt Johann Gottfried Herder eine schöne Festansprache gehalten. Das war die Zeit, wo er hier in Riga, 5 Jahre hat er hier in Riga verbracht, 20-jährig kam er nach seinem Studium in Königsberg nach Riga, 5 Jahre hier, war Lehrer an der Domschule, war Pastor an 2 Vorstadtkirchen und war auch Stadtbibliothekar. Über seine Zeit in Riga hat er so gesagt: Ich habe hier so frei und ungebunden gelebt, gelehrt und gehandelt, als ich vielleicht nie mehr im Leben imstande sein werde, zu leben, zu lehren und zu handeln.
Und der Höhepunkt?
Die schönste Zierde unserer Stadt, also das Schwarzhäupterhaus. Was waren denn das für komische Leute, Schwarzhäupter? Erstens war das eine Gilde, also Kaufmannsgilde. Sie vereinigte aber nur unverheiratete, nur ledige Kaufleute, ja? Oder auch überzeugte Junggesellen. Solche gab es auch damals, ja. Und dann, aber als sie heirateten, dann mussten sie aus der Gilde raus. Es war nicht verboten zu heiraten, sie mussten dann in die große Gilde eintreten, richtige Kaufmannsgilde. Diese war eher wie eine Ausbildungsstätte für junge Kaufleute. Und warum der Name da, also vom Patron, da ist er auf dem rechten Beischlagstein zu sehen, der heilige Mauritius, sehen Sie auf dem rechten Beischlagstein. Ja. Links ist die heilige Maria, ja, damals hat Innozenz, Papst Innozenz der Dritte damals im 13. Jahrhundert dieses neu christianisierte Territorium der Jungfrau Maria geweiht. Mhm. Ja, da ist sie zu sehen. Und der heilige Mauritius, der Legende nach war er Heeresanführer in Afrika, starb den Märtyrertod und wurde von der Gilde als Schutzpatron gewählt.
Doch zur Information, Johann Gottfried Herder stammt aus Mohrungen in Ostpreußen. 1744 geboren und 1803 in Weimar gestorben. Er studierte in Königsberg Theologie. 1764 erhielt Herder eine Berufung an die Domschule in Riga. 1767 wurde er ordiniert und Prediger an zwei Hauptkirchen. Man wundert sich, welche Reisen die Menschen schon damals unternahmen. Von Mohrungen bis Riga sind es ca. 400 Kilometer.
Wer führt uns diesen Moment ein? Besser kann es nicht sein. Denkt an die Tage, die hinter uns liegen, wie lang wir Freude und Tränen schon teilen. Geht jeder für jeden durchs Feuer. Im Regen stehen wir niemals allein. Und solange unsere Herzen uns steuern, wird das auch immer so sein. Ein Hoch auf das, was vor uns liegt. Das ist das Beste für uns gibt. Ein Hoch auf das, was uns vereint. Auf diese Zeit.
Im ADAC-Reiseführer steht weiterhin, der Bremer Bischof Albert Bonhoeffden, ca. 1165 bis 1229, landete 1200 mit einem Kreuzfahrerheer an der Daugava-Mündung an der Düna. Ein Jahr später gründete er Riga. Ein anderes Highlight unserer Reise war der Empfang bei dem Bürgermeister von Riga, Nils Usakovs. Der Leiter unserer Gruppe, Edgar Lamm, Aachen, Bocholt, stellte die Gruppe vor.
Unsere Delegation besteht aus zwei Gruppen. Das eine ist der Bund der Vertriebenen, der in Deutschland nach dem Kriege gegründet wurde. Und das zweite ist die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte, die in Deutschland 1972 gegründet wurde. Sie haben ja das Programm gesehen, das wir diese Woche haben. Wir haben verschiedene Programmpunkte. Wir besuchen deutsche Organisationen in Lettland. Wir haben gestern das Okkupationsmuseum besucht und das KGB-Gebäude. Wir waren im Parlament, werden dort morgen noch einmal sein und sind heute sehr interessiert, den Bürgermeister der Stadt Riga kennenzulernen, zugleich Vorsitzender der Sozialdemokratischen Partei. Ein Thema, das uns immer wieder begegnet, ist die große russische Minderheit in Lettland und dass sie der russischen Minderheit angehören, wären wir auch daran interessiert, als Menschenrechtsorganisation ihre Beurteilung zum Thema Volksgruppenrechte zu hören und zur Situation der Russen, der russischstämmigen Bevölkerung in Lettland. Ein zweites Thema, das uns in allen Gesprächen immer wieder begegnet, ist, dass die Letten offensichtlich sehr glücklich sind, Mitglied der NATO und der Europäischen Union zu sein, wegen der Bedrohung, die sie seitens Russlands empfinden. Und auch dazu würde uns Ihre Position interessieren.
Do you need translation or should I talk in Latin and you get translation into German? Because my German is not that good to talk about minority rights.
It's okay. Latvian. In Latvian.
Okay. Tad mans priekšlikums būtu, varbūt, tad jūs varētu uzdot kāds jau konkrēts jautājums, un tad es arī atbildēšu uz jautājumu, vai tas ir par minoritātēm vai...
Der russische Bürgermeister fragte, ob er in Lettisch oder in Englisch antworten solle. Wir bevorzugten die lettische Sprache, da wir eine lettische Dolmetscherin dabei hatten, die uns Deutsche übersetzen konnte. So übersetzte sie.
Tad ja valsti vidē, tas ir ap 35-36%, tad Rīga krieviski runājuši pilsētnieki ir ap 55%.
Ja, und wenn wir über die Minderheiten sprechen, ist es erstmals nicht sehr korrekt zu sagen, dass es russischsprachiger Abstammung diese Minderheit ist, sondern in lingualer Hinsicht, das ist die russischsprachige Minderheit. Und wenn wir das mit ganz Lettland vergleichen, dann sind die Einwohner Rigas 55% der russischsprachigen Minderheit. Also ich würde sagen, dass es Also es gibt keine solche Konfliktsituation. Ja, also im globalen Sinne möglich überhaupt diese Situation nicht. Zum Beispiel Lettland ist in der Mitte und also an der Grenze von der Europäischen Union werden auch von Russland, zum Beispiel in Pleskau und anderen Gebieten, russische Truppen stationiert und die sind so 10.000. Und ich betone nochmal, dass mir die ganze Situation nicht gefällt, auch von der Seite von der NATO und von der EU, dass auch die Eskalation also von den beiden Seiten stattfindet.
Es war erstaunlich, dass der russische Bürgermeister offensichtlich gut Deutsch verstand und auch etwas sprechen konnte.
Ja, aber wenn wir über die Truppen sprechen, also dass hier in Lettland Truppen aus Kanada stationiert werden, also diese Soldaten sind genau so Soldaten von der NATO wie die lettischen Soldaten und ich würde sagen, da besteht kein Problem, dass die Truppen hier stationiert werden.
Es wäre dem Bürgermeister Usakovs lieber, wenn eher die gleiche Anzahl Geschäftsleute in Riga wären. Wie erklären Sie sich das Vertrauen der Riga-Bevölkerung, dass man sie einen russischsprachigen oder auch aus der russischen Ethnie stammenden Menschen zum Bürgermeister zu wählen?
Die Wähler von unserer Partei sind mehr die 60% russischsprachige Einwohner.
Bitte?
65% russischsprachiger Einwohner und die anderen 30% sind von denen, die Lettisch sprechen.
Und mēs dotē brīdē esam vienīgais politiskais spēks, kam ir izdevies vismaz tādas proporcijas dabūt atbalstu no vēlētājiem no abām lingvistiskām grupām.
Ja, und diese Prozentanzahl zeichnet auch ein bisschen die Situation in Riga global ein, was wir vorhin gesprochen haben. Und in dem Sinne ist unsere Partei die einzige, die es geschafft hat, so auch in der linguistischen Situation Gleichheit zu bekommen.
Par labiem partijām absolūtais vairākums 95%+ no viņa vēlētājiem ir etniskie latvieši. Ir atsevišķas nelielas pietiekoši marginālas partijas, kas nav pārstāvēts parlamenta, par kuram balso tikai krievi. Sociāldemokrātija saskaņā mēs esam vienīga partija, par kuru balso gan latvieši, gan nelatvieši.
Was die Parteien mehr rechts betrifft, die Wähler von diesen Parteien sind Letten oder lettischsprachige. Es gibt auch Parteien, die von den Russischsprachigen gewählt werden, aber die sind nicht im Parlament vertreten. Aber unsere Partei ist die, in der von beiden Gruppen dann Wähler sind.
Rīga, kā esmu jau mīnēju, sadalījums ir 65-35, valsts līmenī Latvijā 80% no mūsu vēlētājiem ir krīviski runājuši, 20% ir latvieši.
Ja, und wenn wir im staatlichen Sinne sprechen, dann sind die Wähler von unserer Partei 80% russischsprachige und 20% lettischsprachige. Und im Vergleich in Riga sind das 65% russischsprachige und 35% lettischsprachige.
Ja, als Beispiel, also wir als Rathaus und als Stadtrat haben dazu beigeholfen und auch finanziell beigeholfen für die Rekonstruierung und Renovation des Doms.
Kas ir attiecīgi vecu kultūras, arhitektūras un daudz nu, kā viens no paraugiem?
Ja, und das ist ja ein Beispiel der deutschen Kultur und des deutschen Kulturerbes in Lettland.
Viena no vecākām baznīcām, ja mēs runājam par vācu baznīcām Eiropa kopumā.
Und das ist eine der ältesten Kirchen, also eine der ältesten deutschen Kirchen. Also 13. Jahrhundert.
Nā, visu, ko mēs tagad redzam, tā ir baznīca, jums, fasāde, vitrāža, Das viss ir atjaunots ar pašvaldības līdzfinansējumu.
Ja, und wenn wir also die Kirche betrachten, also die Außenseite, die Fassade, der Dach, das ist alles für Finanzierung von dem Stadtrat gemacht worden.
Pašvaldība un Eiropas Savienība.
Also Stadtrat und die Europäische Union.
Ja.
Wir konnten Fragen stellen, die er uns bereitwillig beantwortete. Es ging unter anderem um die Sorge der Letten bzw. der baltischen Staaten, ob das benachbarte Russland die 1991 errungene Freiheit und Selbstständigkeit der Balten weiterhin respektieren und wahren würden. Bürgermeister Usakovs konnte uns diesbezüglich beruhigen. Auf die Frage nach der Wirtschaft und europäischen Investoren konnte er ebenfalls positiv antworten und gab das Beispiel der lettischen Restaurantkette Lido an, die in Berlin zwei Niederlassungen betreibe und im Berliner Rathaus Werbung für Lettland mache.
Straßen, jung und frei, verschworen und unbesiegbar.
halten noch immer zusammen, verbunden wie Brüder. So gehen die Jahre ins Land, solange wir atmen. Für heute und alle Zeit, solange wir leben, solange wir leben. Whisky, Cola und die Wette haben uns so manches Mädchenherz geschlagen und uns am Ende wieder vertragen. Noch immer zusammen, verbunden wie Brüder. So gehen die Jahre ins Land, solange wir atmen. Für heute und alle Zeit, solange wir leben, solange wir leben.
Eine wirklich schwere Kost war der Besuch im Okkupationsmuseum. Lettland erfuhr in der Zeit von 1940 bis 1991 drei Okkupationen. Im Juni 1940 Besetzung durch die Sowjetunion, im Juni, Juli 1941 durch das Deutsche Reich und von Juli 1944 bis Mai 1945 durch die Sowjetunion. Die Annektierung Lettlands wurde von sowjetischer Seite fürderhin als freiwilliger Anschluss dargestellt. Sowohl die nationalsozialistische als auch die sowjetische Okkupation Lettlands wurde von den jeweiligen Besatzern als Befreiung dargestellt. Das scheint bei Siegermächten so üblich zu sein. Ich erinnere mich an die Befreiung Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg durch die Alliierten. Der Vorstandsvorsitzende des Museums, Professor Emeritiert Walter Snollendorfs, berichtete uns, dass er unter anderem von 1988 bis 1989 Direktor des lettischen Gymnasiums in Münster-Kinderhaus war. Und wen ich noch aus Münster in Riga getroffen habe, erzähle ich in der nächsten Sendung. Zu viel gibt es zu berichten.
Es geht nicht immer geradeaus, manchmal geht es auch nach unten. Und das, wonach du suchst, hast du noch immer nicht gefunden. Die Jahre ziehen im Flug an dir vorbei. Die Last auf deinen Schultern schwer wie Blei. Jeden Morgen stehst du auf und kippst den Kaffee runter, deine Träume aufgebraucht und du glaubst nicht mehr an Wunder, mit Vollgas knapp am Glück vorbeigerauscht. Was dich runterzieht, ich zieh dich wieder rauf. Ich trag dich durch die schweren Zeiten, so wie ein Schatten würd ich dich begleiten. Ich werd dich begleiten, denn es ist nie zu spät, um nochmal durchzustarten. Hinter all den schwarzen Wolken wieder gute Zeiten warten. Stell die Uhr nochmal auf Null, lass uns neue Lieder singen. So wie zwei Helikopter schweben wir über den Dingen. Und was da unten los ist, ist egal. Wir finden einen Weg, so wie jedes Mal. Ich trag dich durch die schweren Zeiten, so wie ein Schatten will ich dich begleiten. Ich werd dich begleiten, denn es ist nie zu spät, um nochmal durchzustarten. Hinter all den schwarzen Wolken wieder gute Zeiten warten. Wieder geile Zeiten warten. Er lässt es an mir halten, dann kommt die Sonne durch. Wir sind doch nicht gestalten, ey, das weißt du doch. Trag dich durch die schweren Zeiten, so wie ein Schatten werd ich dich begleiten. Ich werd dich begleiten, denn es ist nie zu spät, um nochmal durchzustarten. Und hinter all den schwarzen Wolken wieder gute Zeiten warten. Wieder geile Zeiten warten. Wieder gute Zeiten warten.
Und nun lassen wir noch etwas Platz für Herbert Kober.
Am 13. Juli 1816, vor 200 Jahren, wurde in Schlesien einer der erfolgreichsten deutschen Schriftsteller des 19. Jahrhunderts geboren. Wohl der meistgelesenste, nach Karl May, nur dessen Abenteuergeschichten dürften mehr verkauft worden sein. Es handelt sich um Gustav Freitag, den Dichter, Politiker, Journalisten und Kulturhistoriker. Das gibt uns den Anlass, in unserer Sendereihe über ostdeutsche Straßennamen in Münster an diesen großen Schlesier zu erinnern. Doch bevor wir den Namensgeber der Straße vorstellen, zuerst einmal, wo liegt die Gustav-Freitag-Straße? Die bereits 1939 so benannte Straße befindet sich im Ortsteil Nienberge. Dort verläuft sie parallel zur Hülshoff- und Heinrich-von-Kleist-Straße zwischen der Altenberger Straße und der neuen B54. Die Gustav-Freitag-Straße hat die Postleitzahl 48161. Doch nun zum Namensgeber. Gustav Freitag wurde am 13. Juli 1816 als Sohn des Bürgermeisters, eines Arztes, in der oberschlesischen Kreisstadt Kreuzburg geboren. Freitag entstammte einem schon um das Jahr 1500 nachgewiesenen Geschlecht von Freibauern. Dieser Umstand hat wohl sein großes Interesse an der deutschen Geschichte mitgeprägt. Er studierte in Breslau bei Hoffmann von Fallersleben, wo er auch in die Welt des Mittelalters eingeführt wurde, und danach in Berlin. Bereits mit 22 Jahren, 1838, wurde er promoviert und schon ein Jahr später habilitierte er sich an der Schlesischen Friedrich-Wilhelms-Universität Breslau. Dort wirkte er noch 8 Jahre als Dozent. Zugleich begann er aber ein reiches literarisches und journalistisches Schaffen. 1848 ging er nach Leipzig und gab dort die liberale politische Wochenschrift Der Grenzbote heraus. Damit wandte sich Gustav Freytag auch der Politik zu und wurde zum Inbegriff des deutschen Liberalen. Wegen Schwierigkeiten mit preußischen Amtsstellen begab er sich unter den Schutz des Fürsten von Coburg-Gotha und zog nach Siebleben bei Gotha. Von 1867 bis 1870 war er Reichstagsabgeordneter der Nationalliberalen Partei. Am Deutsch-Französischen Krieg von 1870-71 nahm Freytag als Berichterstatter teil. Doch Berufspolitiker war nicht sein Ziel. Seine eigentliche Bedeutung erlangte Gustav Freytag schon seit den 1850er Jahren durch sein literarisches Schaffen. In seinem Wirken setzt er sich für das Geschichtsbewusstsein, für das Einheits- und Freiheitsstreben des 19. Jahrhunderts ein. 1855 entstand mit dem zeitlos gültigen Kaufmannsroman »Soll und Haben« seine heute noch bekannteste Arbeit. Der umfangreiche Roman schildert das bürgerliche Leben einer Breslauer Kaufmannsfamilie. Bis zur polnischen Besetzung Breslaus stand das Gebäude in der Albrechtstraße 56, das ihm als Romanvorlage diente, noch mit seinen Gewölben und Lagerstätten. Auch für den heutigen Leser noch interessant ist das große Werk des Dichters »Die Ahnen«. In 6 Bänden schildert Freytag das Schicksal einer deutschen Familie von der Germanenzeit bis in seine, des Dichters, Gegenwart. Als historisch bedeutsamstes Werk werden von der Kulturgeschichtsschreibung die »Bilder aus der deutschen Vergangenheit« angesehen. Das gesammelte Werk Gustav Freytags umfasste 1888 22 Bände. Zuletzt lebte der Dichter in Wiesbaden, wo er am 30. April 1895 im Alter von 79 Jahren starb. Heute erinnern Namen von Schulen, Museen und Straßen, sogar außerhalb Deutschlands, zum Beispiel eine Freytaggasse in Wien, an den Dichter. Auch in seiner heute polnischen Heimatstadt, in Kreuzburg, wird noch an ihn gedacht. Ein Schulname, ein Museum, ein Brunnen und eine Gedenktafel weisen auf den dort geborenen deutschen Dichter hin. In seiner Zeit hat Gustav Freytag allseits große Anerkennung erfahren. Von diesem Ruhm aber ist wenig geblieben, zumal Kritiker wie der verstorbene Literaturpapst Reich Ranitzky versuchten, Gustav Freytag wegen seiner in jungen Jahren gezeigten kritischen Haltung zum Judentum zum Antisemiten zu stempeln. Weil wir uns heute in unserem Beitrag mit Straßennamen befassen, hierzu eine kurze Anekdote. Als man Reich Ranitzky auf seine Privatadresse, ausgerechnet Gustav-Freytag-Straße 6, angesprochen und ihn gefragt habe, ob denn im Thomas-Mann-Weg nichts mehr frei gewesen sei, soll er mit einem Wutausbruch geantwortet haben. Doch zurück zu Gustav Freytag. Tatsächlich wandelte sich der Dichter zu einem Kämpfer gegen den Antisemitismus. Im Verein zur Abwehr des Antisemitismus engagierte er sich wärmstens als Befürworter für das verfolgte Judentum. In dritter Ehe war Freytag zudem mit der Jüdin Anna Strakosch verheiratet, was den Unsinn des Antisemitismus-Vorwurfs belegt. Inzwischen hat der Dichter in der Literaturkritik wieder Wertschätzung erfahren. So zum Beispiel in einem Beitrag zu seinem 200. Geburtstag im Kulturfeuilleton der Welt, in dem Gerechtigkeit für Gustav Freytag und eine Ehrenrettung des Dichters gefordert werden. Unabhängig von allen Auseinandersetzungen aber ist mit »Soll und Haben«, »Die Ahnen« und »Bilder aus der deutschen Vergangenheit« immer noch geblieben das unvergängliche, dichterische Lebenswerk eines großen Schlesiers. Zeitlos und unvergänglich ist zudem das Bekenntnis dieses großen Liberalen zur Demokratie, Zitat, »Nie sollte vergessen werden, dass kein Staat ohne die treibende Kraft des Volkes möglich ist. Weshalb betonen wir das Selbstbestimmungsrecht der Völker? Weil wir darin den edelsten Ausdruck der Freiheit finden.« In unserer Rubrik Einspruch werfe ich heute einen kritischen Blick auf den Internetdienstleister Google. Vorweg, was macht Mann, was macht Mensch, wenn er Fragen hat? Früher, da blätterte man in einem Nachschlagewerk. Heute geht man ins Internet. Man googelt. Vor 3 Monaten, am 20. April dieses Jahres, verstarb Dr. Klaus Hildebrand, Leiter eines 4. Gymnasiums. Bei Recherchen im Internet über den in Schweidnitz in Schlesien geborenen Hildebrand, einen bedeutenden Gerhard-Hauptmann-Forscher, der auch maßgeblich im Kulturwerk Schlesien tätig war, stieß ich auf seinen Namensvetter, den auch in Schlesien geborenen Schauspieler, Kabarettisten und Buchautor Dieter Hildebrand. Dieter Hildebrand, bekannt als der Mitbegründer der Münchner Lach- und Schießgesellschaft, des Scheibenwischers und weiterer Fernseherfolge, gilt als einer der einflussreichsten Kabarettisten Deutschlands. Also mal sehen, was das Internet über Dieter Hildebrand weiß. Und dann finde ich bei Google in der Kurzfassung seiner Personenbeschreibung folgende Angaben. Dieter Hildebrand war ein deutscher Kabarettist, Schauspieler und Buchautor. Geboren 23. Mai 1927 in Bolesławiec, Polen. Geboren in Polen? Der bekannte deutsche Kabarettist? Geboren ist Dieter Hildebrand 1927 tatsächlich aber in der deutschen Kreisstadt Bunzlau in Schlesien, also in Deutschland. Denn bis 1945 war Schlesien unstreitig Teil Deutschlands. Erst durch das damalige Diktat der Siegermächte und nach der Vertreibung von über 4 Millionen deutscher Schlesier nach Kriegsende wurde Schlesien 1945 an Polen gegeben. Also muss es richtig heißen, Dieter Hildebrand, geboren am 23. Mai 1927 in Bunzlau in Schlesien. An anderer Stelle fand ich im Internet übrigens auch die richtige Angabe, doch nicht in der Kurzfassung auf der Hauptseite. Nun gibt es bei Google ja die Möglichkeit, auf Fehler hinzuweisen. Also habe ich über das sogenannte Feedback eine Korrektur eingegeben. Nicht einmal, sondern insgesamt 4-mal. Doch bis heute wurde nichts berichtigt. Daher Einspruch. Unser großer Kabarettist Dieter Hildebrand ist ein deutscher Schlesier und er stammt nicht aus Polen.
Und damit wären wir wieder am Ende unserer Sendung Ost-West-Radio Heimat hier und anderswo angelangt. Wir danken fürs Zuhören. Roswitha Möller Mikrofon und Lukas Winnemann in der Technik. Wenn Sie mögen und den zweiten Teil unseres Berichtes von Lettland hören wollen, schalten Sie wieder ein. Und zwar, wie immer, am ersten Sonntag im Monat, das ist der 4. September, um 19 Uhr, gleich nach den Nachrichten. Bis dahin bleiben oder werden Sie gesund. Alles Gute und tschüss.
Zarūs sniega pārslas pirmo Logu rūdīs ledus koķēs iet Iejot spāldiņ kūmēļiņu sirmo Lai tas mani tālā ciemā ved Iejot spāldiņ kūmēļiņu sirmo Lai tas mani Ja vaiz kalniem pamirts meža sienā Tēva mājas ja vaiz kalniem zūt Skaista ir šī baltā ziemas dienā Skaistākā, ja tevi gaida kāds Skaista ir šī baltā ziemas dienā Skaistākā, ja tevi gaida kāds. Sniegi jūp zem komelīņa kājām, Sveši ļaudi smaidot garām iet. Toreiz mēža jābūt tavām mājām, Vēl tik mirklis kumeļam, ko skriet. Toreiz mēža jābūt tavām mājām, Vēl tik mirklis kumeļam, ko skriet.
meja tak mazua. Kumeš tebi, sveti nadam svijac. Mi daj zdravs, kuala jes divin saku. Jua pat sils, ka aj sapnjo jes dus. Mi daj zdravs, kuala jes divin saku. Jua pat sils, ka aj sapnjo jes dus. Sniega pārslas baltas krīt jau matos. Acīs prieka uguntiņā smīts. Un es ilgi tavās sejās skatos. Vējā dziesmo klusi žužo sils. Un es ilgi tavās sejās skatos. Vējā dziesmo klusi žužo sils.